Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber mit Annette Loris.
Neulich hat Rita, der halbe Terrier, ein kleines Stofftierchen, von dem ich gar nicht wusste, dass wir es noch haben, aus dem Schrank geholt. Und da war offenbar eine Knopfbatterie, so eine Knopfzelle drin. Andra ist tatsächlich auf dem Zooparkplatz, der war um die Ecke, in ein wildfremdes Auto eingestiegen. Kommt in beste Familien vor, man zu einer Klopperei unter den Hunden kommt. Was ja hier passiert ist, hinterher sagen ganz viele Leute, das ist mir auch passiert, aber ich würde das, oh Gott, ich würde das niemandem sagen und das ist mir so peinlich. So ein Beagle ist, wenn er weg ist, 5 oder 6 Stunden weg. Wenn sich irgendjemand von unseren Hunden wieder in Fisch wälzt, werden wir Tomaten in rauen Mengen besorgen.
Jeder Hundemensch kennt diese Momente, auch wenn die wenigsten gerne darüber sprechen. Aber wenn das Leben mit dem Hund nicht so läuft wie geplant, der Hund abhaut, sich mit anderen Hunden kloppt oder sich in totem Fisch wälzt. Es gibt unzählige Situationen, in denen wir uns fragen, warum haben wir uns das angetan? Und natürlich eine ganze Menge mehr Situationen, in denen uns unsere Hunde zu den glücklichsten Menschen der Welt machen. Die Tierärztin und Dozentin Sophie Struttbeck und ich wollten mal über eben die Dinge sprechen, über die sonst vielleicht nicht so gerne gesprochen wird. Über diese Momente, in denen uns unsere Hunde zur Verzweiflung bringen oder wir einfach eine Menge lernen. Sophie hatte mit ihrem Beagle, Herrn Meier, einen ganz besonderen Lehrmeister. Der hat ihr einiges beigebracht.
Sich auch mal ein paar Stunden alleine am Waldrand beschäftigen zu können.
Man muss dazu sagen, Beagle sind ausgewiesene Jagdhunde. Oder wie es in der Fachsprache heißt, sie sind jagdlich sehr motiviert. Ja. Wenn die eine Spur, eine Fährte oder eine Sichtung haben und du den Fehler gemacht hast, ihn freilaufen zu lassen, ist er weg.
Ja, und dann kommt das große Beagle-Problem dazu. Der ist halt nicht nach 10 Minuten und nach 5 Minuten oder einer halben Stunde wieder da. So ein Beagle ist, wenn er weg ist, 5 oder 6 Stunden weg. Also ich habe sehr viel Gelassenheit gelernt mit diesem Beagle, weil man einfach nicht jedes Mal total durchdrehen kann. Also es wurde natürlich auch besser und vielleicht muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, es ist ja nicht so, dass der mir ständig irgendwie stiften gegangen ist und jagen gegangen ist, weil ich irgendwie gedacht habe, sollte er sich auch mal austoben. Aber es waren so Situationen hier auch, die Tür steht mal offen. Und dann ist er halt weg über Stunden. Und dann stehst du da und malst dir natürlich die furchtbarsten Dinge aus. Denkst dir jedes Mal, und wenn er wiederkommt und der Jäger es nicht erledigt hat, dann bringe ich ihn eigenhändig um und fällst ihm dann um den Hals, wenn er endlich wieder da ist.
Das ist ja auch das Ding. Wenn sie zurückkommen, bestraf sie nicht.
Genau.
Also da erinnere ich mich an meine Kindheit und Blackie, den Mischling aus dem Tierheim, der regelmäßig abhaute. Und wenn er nach Hause kam, hat mein Vater den Grund und Boden gebrüllt. Ja. Und ich stand nebendran und habe geheult. Und Blackie dachte sich nur, okay, dann gehe ich wieder. Das ist diese Ambivalenz. Ja. Ich glaube, vorrangig geht es natürlich darum, und das wissen wir heute, die Hunde so zu sichern, dass sie nicht abhauen. Ja. Aber es passiert.
Das Leben passiert währenddessen. Also ich hatte ja tatsächlich einen Schreiner, dem ich 3-mal gesagt habe, der hielt mich schon für bescheuert, dass er gucken muss, weil der Beagle schneller zur Türe raus ist, als dass diese Türe ins Schloss fällt. Also er muss die Tür aktiv zuziehen. Ja, ja, er sei ja nicht blöd, kein Problem. So, und dann bin ich losgezogen, wollte irgendwas besorgen und sehe hier im Ort 3 Straßen weiter einen Beagle kreuzen und denke mir, ach, guck mal, es gibt noch mal einen Beagle in Oberrimbach. Und dann denke ich, der schaut ja fast aus wie Meier. Meier, hier! Und solche Geschichten sind regelmäßig passiert. Und ja, die notwendige Gelassenheit lehrt einen ein Beagle.
Wo hast du ihn überall aufgegriffen?
Die allerbeste Geschichte war tatsächlich mit meiner Beagle-Hündin, die irgendwann verschwunden war. Ich war im Urlaub. Damals hatte ich nur 2 Hunde und die waren bei einer Freundin untergebracht, die 2 Wochen lang ganz brav die Beagle-Hündin an der Schleppleine gelassen hat, wie auch der Auftrag war. Und nach 2 Wochen am letzten Tag, ich war noch in Florenz, hat sie die Leine schleifen lassen und die Beagle-Hündin war verschwunden. Die haben Flugzettel verteilt, die haben bei der Polizei natürlich angerufen, die haben im Tierheim angerufen. Andra war weg, an der Isar war damals Hochwasser. Wir dachten, die wäre ertrunken. Also ich habe mich in den Nachtzug gesetzt, bin wieder nach Hause gefahren, war mir sicher, ich habe nur noch einen Hund. Und bis ich ankam, war Andra auch wieder da. Und Andra ist tatsächlich auf dem Zooparkplatz, der war um die Ecke, in ein wildfremdes Auto eingestiegen, mit einer Frau nach Grünwald ins Villenviertel von München gefahren. Da hatte die 7-jährige Tochter Kindergeburtstag und Andra hieß Gina auf diesem Kindergeburtstag, war der Held und hat Würstelschnappen gewonnen. Und abends um 9 war sie dann wieder da. Wie gesagt, zeitgleich mit meiner Rückkehr aus Florenz. Und ich glaube, das sind Geschichten, die schreibt auch nur ein Beagle.
Das können auch andere. Also mein Mischling Duke zum Beispiel hat das auch geschafft. Ich glaube, es war eine läufige Hündin, die dazu brachte, den Gartenzaun, den ich für unüberwindbar hielt, zu überwinden. Und das hatte allerdings nur so ein semi-happy end. Also ich habe den dann wirklich stundenlang gesucht und letztendlich ist er angefahren worden.
Oh,
und
ich habe ihn echt,
ja, aber genau das ist halt das, was passiert. Ich habe ihn dann verletzt in einem Vorgarten gefunden. Den einzigen Vorteil, den die Geschichte hatte, der ist nie wieder abgehauen. Also die Lektion hat er wohl gelernt. Cool. Schlimm genug war es.
Hat der Beagle nie gelernt.
Ja, es ist halt, du denkst ja immer, boah, alle haben die gut erzogenen Hunde.
Ich bin ja da relativ freizügig, also auch wenn hier sonst irgendwas schief geht und es kommt in besten Familien vor, man zu einer Klopperei unter den Hunden kommt, was ja hier passiert ist, dann bin ich sehr offenherzig und gehe offen damit um. Hinterher sagen ganz viele Leute oder schreiben mir dann per privater Nachricht, das ist mir auch passiert, aber ich würde das, oh Gott, ich würde das niemandem sagen und es ist mir so peinlich, dass hier gescheppert hat zwischen Hunden.
Ist das dann ein Versagen?
Nein.
Anführungszeichen? Also wenn du sagst, warum redet keiner drüber? Ich meine, wir wissen alle, Hunde sind Hunde sind Hunde und wir sind erzieherisch ab und zu an Grenzen. Ja. Gewisse Dinge wirst du bei gewissen Hunden auch nie in den Griff kriegen.
Eben, Hunde sind keine Maschinen. Und ich glaube auch, sowas kann passieren. Da muss ich immer mit rechnen. Ich muss auch immer einen Plan B haben für den Fall der Fälle. Ich habe immer gedacht, klar, sowas passiert. Und gerade bei Hündinnen, dieses, es wird schnell ernst dann im Zweifelsfall, wenn es mal soweit ist. Aber ich habe immer ausgeschlossen, dass das hier irgendwann der Fall sein wird. Also ich hatte hier immer Hunde, die waren bekannt als das Harmonierudel. Also klar, da waren auch zwei Beagles dabei. Die sind ja schon per se irgendwie Friedensbeauftragten, genau, als Meutehunde. Und ich stand auch total unter Schock, als es hier dann plötzlich gescheppert hat. Aber ich weiß, dass sowas immer passieren kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, über sowas zu reden. Und es braucht vielleicht gar nicht den einen großen Auslöser, sondern irgendwie, ich kann ja bis heute nicht sagen, was es hier war. Ich war nicht dabei. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, offen mit sowas umzugehen.
Du kannst es halt auch nicht immer nachvollziehen, wie du es gerade geschildert hast. Also ich hatte auch den Fall, einer meiner Hunde hat einen besten Freund, die sind zusammen groß geworden. Und nach 6 Jahren haben die plötzlich angefangen, sich zu kloppen. Keine Ahnung, warum.
Du kannst denen ja nicht irgendwie hinter die Stirn schauen.
Nee. Und dann war es gut. Also die haben sich einmal im Jahr mussten die sich prügeln.
Männer.
Jetzt ganz dünnes
die
Eis.
Die Wirtshausschlägerei.
Ganz dünnes Eis. Ja, die haben sich einmal im Jahr haben die sich gekloppt, danach was besprochen und für ein Jahr war Ruhe. Wir waren jedes Mal total geschockt und manchmal war es mit Tierarzt, meistens glücklicherweise ohne. Du kannst natürlich ganz viel präventiv machen und so Sachen wie, wenn du weißt, dass da eine Krisensituation ist oder eine Läufigkeit oder was auch immer, sie trennen, aber 100% gibt es nicht.
Ich weiß auch nicht, warum Leute auf die Idee kommen, dass sowohl Trainer, ich sag ja immer, ich bin keine Trainerin, Gott bewahre, meine Hunde dürfen sich auch daneben benehmen, aber auch bei Fachleuten natürlich sowas passiert. Und hier passiert genau dasselbe wie bei anderen Leuten auch. Das heißt, da ist mal eine Tür offen und der Beagle ist weg. Kommt mal zu einer Klopperei unter den Hunden. Neulich hatten wir, es war auch sehr, sehr schön, hat Rita, der halbe Terrier, ein kleines Stofftierchen, von dem ich gar nicht wusste, dass wir es noch haben, aus dem Schrank geholt. Und es war ein Katzenspielzeug. Und da war offenbar eine Knopfbatterie, so eine Knopfzelle drin. Ich wusste nicht, dass sie das hat. Und ich sehe dieses zerfledderte Tier, als ich vom Einkauf wieder hier ins Zimmer reinkam. Und sie spuckte mir das vor die Füße. Und ich denke, ach guck, hat sie wieder ein Stofftier kaputt gemacht. Und dann sehe ich, dass da noch ein Plastikgehäuse liegt. Und dann dachte ich, ach du Scheiße. Und dann habe ich eine Knopfzelle gefunden und habe mir das genauer angeschaut und habe gesehen, da waren mal zwei drin. Habe noch bei der Firma angerufen. Und die sagten, wir haben jetzt auch noch mal eins auseinander operiert. Da gehören zwei Knopfzellen rein.
Und das ist tödlich im schlechtesten Fall.
Ja, genau. Also ich wusste gar nicht, die saugen sich in der Speiseröhre fest. Das ist das Problem.
Die Knopfbatterien?
Ja, und führt durch den Strom, der fließt. Und das führt dann zu Verätzungen. Und dann dachte ich, ja shit. Und also selbst raus, also kotzen lassen, bringt nicht unbedingt was. Aber hier war eben natürlich das Problem, wer von den Vieren hat das Ding gefressen. Und dann habe ich mich schon gesehen, irgendwie mit 4 Hunden zum Tierarzt zu fahren. Trotzdem zu versuchen, sie erbrechen zu lassen. Ja, und man hätte halt bei einem angefangen und man hätte vielleicht beim letzten eine Knopfzelle gefunden, vielleicht auch nicht, was in der Mehrhundehaltung auch das Problem ist. Wer hat das Ding jetzt gefressen? Und ich habe wirklich, ich habe hier nochmal so akribisch sauber gemacht und in jeder Ecke alles zusammengekehrt und es blitzte irgendwann was Silbernes. Und ich habe direkt, bevor ich zum Tierarzt losfahren wollte,
weil der hat gemeint,
genau, erst eine halbe Stunde wieder da, habe ich das Ding gefunden und die ist so wertvoll. Also es ist wirklich eine 1.000 Euro Knopfzelle mittlerweile.
Mindestens.
Also hier passieren alle Dinge, die auch bei anderen Hundehaltern passieren. Ja, natürlich auch.
Und deshalb, genau deshalb sprechen wir ja über all das, was so passieren kann. Und Hunde machen ja gerne Sachen, wo du dich wahnsinnig schämst.
Ja.
Also ich hatte die Situation im Portugal-Urlaub und mein Hund dachte, er muss mal gucken, was die portugiesische Großfamilie da gleich auf den Grill legen möchte. Es war ein sehr großer Fisch und Joke hat den komplett gefressen. Und ich habe mich so geschämt und ich habe mich 1.000 Mal entschuldigt.
Sprichst du Portugiesisch?
Nein. Und ich habe mich 20.000 Mal entschuldigt und ich habe ihm Geld angeboten. Und die waren auch noch so nett und so süß. Nee, nee, kein Problem. Oh, und es war echt so. Und ich so, doch, es ist ein Riesenproblem und es tut mir so leid, aber was soll ich tun? Du kennst diese Momente.
Eine Fischstory habe ich auch. Es war mein Dönertier, der türkische Mülltonnenhund. Und wir waren an einem Teich oder See spazieren und da saß irgendwie 100 Meter weiter saß ein Mann und das Dönertier ist dahin gelaufen. Und ich sehe, wie sie sich neben dem Mann irgendwie bereit macht, sich zu wälzen in irgendwas. Und das konnte sie gut. Und ich brülle, nein! Und wenn das Nein rechtzeitig genug kam, hat sie das Wälzen unterlassen und hat einfach nur drüber markiert. Das war ihre Alternative. Ja, sie hockte sich dann dahin und pieselte und plötzlich sprang dieser Mann auf und ich rannte dahin. Kurzum, es war ein Angler und er hatte seine Beute, seine Fische auch hinter sich liegen und das Dönertier wollte sie erst den Fischen wälzen und hat stattdessen dann einfach drüber gepinkt.
Fisch habe ich auch noch eine und zwar Ella, der Husky. Wir laufen am Rhein und Ella hat sich echt selten gewälzt, aber wenn, dann mit sehr viel Hingabe. Und ich weiß nicht, wer den Geruch von totem Fisch schon mal in der Nase hatte.
Da hat man länger was von.
Ja, wir waren mit dem Auto unterwegs. Das heißt, ich musste Ella ins Auto bringen und mit ihr eine halbe Stunde zurückfahren. Das werde ich nie vergessen. Danach habe ich sie, und das ist wahrscheinlich tierschutzrelevant, mit Lavendelseife gewaschen, weil die hat so gestunken. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, was Schlimmeres gerochen. Als echt. Das ist, toter Fisch ist, glaube ich, der Super-GAU.
Ich frage mich gerade, ob toter Fisch mit Lavendel wesentlich besser ist.
Nein, das geht eine Symbiose ein. Das war ganz, ganz schlimm. Danach habe ich sie, und sie hat es gehasst, geduscht zu werden. Ne? Ich habe sie, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas geduscht, bis ich dann im Ansatz dachte, okay, dann habe ich überlegt, soll ich womöglich Lavendelseife, weil Hunde finden das ja richtig übel, wenn sie so riechen. Soll ich die vielleicht aus pädagogischen Gründen noch ein bisschen im Fell lassen? Aber nee, weil erzieherisch hast du es eh schon vergeigt. Also in dem Fall hilft dann auch keine Lavendelseife.
Angeblich hilft ja, ich habe es noch nie ausprobiert, aber gegen Fisch oder gegen stinkende Sachen Tomatenmark oder Ketchup.
Den Hund mit Tomatenmark oder Ketchup einschmieren.
Ja, tatsächlich. Och, und das, jetzt lach nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber es sagen alle. Und das dann wieder auswaschen und das nimmt wohl den Geruch.
Echt?
Wir machen den Deal, wenn sich irgendjemand von unseren Hunden wieder in Fisch wälzt, werden wir Tomatenmark in rauen Mengen besorgen.
Ich meine, du hast schon den Gestank und dann hast du auch noch die Sauerei von dem Tomatenmark überall. Okay. Gerüche haben wir, ekelhafte Sachen, in denen sie sich wälzen können. Abgehauen sind auch schon einige.
Apropos, wo der Beagle schon war. Also was total schön ist hier, der Jäger bewundert mich für meinen Beagle, weil der schon gesehen hat, dass ich ihn auch abrufen konnte vom Wild. Und der Jäger ruft, also hat mich regelmäßig angerufen, ja, ich habe deinen Beagle gesehen, da und da. Ich hätte ihn ja nach Hause gebracht, aber ich habe meine Hündin dabei und die ist ja so unverträglich. Also Maya lässt sich wahlweise vom Jäger nach Hause chauffieren oder der Jäger gibt wenigstens einen genauen Standort durch. Und der Jäger findet ihn super. Mir ist Herz stehen geblieben, weil der Jäger hat dann gesagt, das ist ein Top-Beagle, ich habe den noch nie jagen gesehen, der ist immer nur an der Straße unterwegs. Und ich so,
nein, nicht an der Straße.
Bitte jagen. Das kann Beagle, Kontakte knüpfen. Also man lernt sehr viele Leute kennen, auch wenn man so durch den Wald läuft und fragt, haben Sie irgendwo einen Hund gesehen?
Wenn du zum Beispiel mit läufigen Hündinnen unterwegs bist und irgendwo sind Hunde abgehauen, dann landen die ja früher oder später bei dir. Also ich hatte immer dann über mehrere Wochen hinweg so eine Einsammelzentrale. Das Interessanteste war mal ein Irish Setter, den wir aufgegriffen haben. Und dann natürlich der klassische Weg. Du guckst, ist er registriert, beziehungsweise der hatte Gott sei Dank eine Marke, eine Tasso-Marke an, dann riecht er an und dann sagt mir, ja, der ist aus Berlin. Das war im Badischen. Ich sag, wie, der Hund ist aus Berlin? Das kann ja wohl nicht sein. Das End vom Lied war, wie sich dann rausstellte, als wir dann final die Besitzer erreichten, die hatten Urlaub gemacht im Badischen und am Tag zuvor hat eben der Irish Setter eine Witterung aufgenommen und war dann unterwegs und ist dann
ist ja auch ein Albtraum, wenn man unterwegs Urlaub ist. Der Hund ist ja noch schlimmer.
Hund verschwindet.
Ja.
Aber da muss ich echt nochmal das Hohelied auf Tasso singen.
Mhm. Jetzt müssen die Leute halt nur noch ihre Hunde auch registrieren, die gechippt sind und dann wäre es wunderbar. Dann
für umsonst, wesentlich einfacher. Das kostet ja nichts. Das kann man gar nicht oft genug dazu sagen.
Das wird oft vergessen.
Die Situation. Ella, der Husky. Ich habe Sendung, mein Handy klingelt. Tasso ist dran, sagt ja, haben Sie einen Husky? So, ja. Ja, der ist beim Döner. Sophie ist beim Döner. Ich hatte die Terrassentür aufgelassen, aber den Rollern runtergemacht und hatte so einen 5 cm Spalt aufgelassen.
Reicht für
und
dachte, einen
Husky. Ja, es reicht für einen Husky. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ja. Und dann ist die, das war unser normaler Spaziergangweg, da sind wir immer an einem Döner vorbeigekommen. Und
das
dann
merkt
ist
sich
die,
der Husky.
Ja, dann ist die zu dem Döner und der war halt, Gott sei Dank, ich war dem Mann so dankbar. Ja. Der hat dann gesagt, ah ja, doch, den kenne ich doch. Und es hat auch nicht nichts mit Liebe zu tun. Also du bist mit deinem Hund sehr verbunden, aber das sind eben triebgesteuerte Wesen.
Genau.
Und so ein Jagdtrieb ist einfach stärker als die Liebe zu einem Menschen oder die Verbindung zu einem Menschen.
Der Sexualtrieb auch.
Ja, und da kannst du machen, was du willst. Ja. Und das ist auch keine erzieherische Bankrotterklärung.
Genau, und man muss sich das aber immer wieder bewusst machen. Also ich glaube, das war das Schlimmste. Ich habe mich mit dem Beagle, also vielleicht muss man noch dazu sagen, ich habe Maya mit einem Dreivierteljahr aus fünfter Hand übernommen. Ich war die sechste Halterin. Das hatte Gründe.
Ja gut, aber du merkst, und du bist schon wieder dabei, dich zu rechtfertigen.
Ja, ein bisschen schon. War wirklich jedes Mal auf mich selbst so sauer, dass ich es immer noch nicht geschnallt habe. Und ich habe es 17 Jahre später immer noch nicht geschnallt, dass der Beagle schlauer ist als ich und im Zweifelsfall halt trotzdem weg ist. Und ich glaube, jeder, der sagt, sowas kann nicht passieren, sowas darf nicht passieren, lügt auch. Und im Nachgang, muss man ja sagen, kann man über diese Geschichten auch herzhaft lachen. Also es wäre nicht Meier gewesen, wenn er nicht, der war viel schlimmer, als meine Hündin jemals war. Also er war ein Original und seine Geschichten werden, glaube ich, ewig weiterleben.
Das, wenn du dir anguckst, wie dein erster Hund war, irgendwer hat mal zu mir gesagt, den ersten Hund versaust du immer.
Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich habe gerade auch an meinen ersten eigenen Hund gedacht. Das war das Dönertier, Günesh, ein türkischer Mülltonnenhund, den man aus heutiger Sicht niemals hätte hierher bringen dürfen. Aber aus heutiger Sicht würde ich auch ganz viele Dinge anders machen. Also ich glaube, sie wäre wesentlich schneller hier angekommen, weil ich einfach inzwischen Erfahrung mit solchen Hunden habe. Und damals dachte ich, ein Hund ist ein Kumpelhund und der ist begeistert, wenn er mit der U-Bahn mit in die Großstadt fahren darf. Also so halt. So
du hast damals auch in München gelebt, oder?
Genau. Da würde ich ganz, ganz vieles anders machen, aber man macht bei jedem Hund was anders. Und trotzdem glaube ich, also auch jetzt mit den Vieren, die gerade da sind, beim nächsten, der kommt, werde ich wieder alles anders machen. Und das ist ja total schön, dass man immer dazulernt. Und beim Dönertier habe ich oft gedacht, es war damals noch total in zu sagen, ignoriere die Angst, sonst verstärkst du sie. Mhm. Das war ja eine Zeit lang so. Und ich habe das gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Ich stand auf der Schleppleine, habe Wolken gezählt, während der Hund pure Panik geschoben hat, wenn andere Hunde kamen. Das wurde mir von allen Hundeschulen so gesagt. Das sind zwischen 25 Jahre her.
Ja, nur, aber jetzt überleg mal, uns wurde gesagt, du musst immer zuerst aus der Tür,
um genau
nicht aufs Sofa, nicht ins Bett, Weltherrschaft.
Ja, und ich habe aber im Nachhinein so oft gedacht, ach du Scheiße, also aus heutiger Sicht eine Katastrophe und ich wusste es nicht besser, die Zeiten ändern sich, das hat man damals in Hundeschulen so empfohlen und das würde ich natürlich nie mehr machen, also die oberste Prämisse wäre bei einem ängstlichen Hund, ich bin für ihn da, gibt soziale Unterstützung und gemeinsam gehen wir durch große Krisen des Lebens.
18 Jahre Beagle-Geschichten mit Herrn Meier sind auch nachzulesen. Der Roman Graue Schnauze, großes Herz, den Sophie Struttberg zusammen mit dem Bestsellerautoren Michael Frey Dodelet geschrieben hat, ist im Rowohlt Verlag erschienen und bietet ein sehr unterhaltsames, witziges und gegen Ende auch ein bisschen trauriges Best of Beagles.
Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber. Ihr habt Fragen rund um den Hund? Dann schreibt uns auf swr1.de oder über unsere App.